Der Podcast-Gott, er wollte es unbedingt verhindern oder etwa der neue Papst, wir wissen es nicht, aber wir setzen uns durch. Wir bringen diese Sendung hier an eure Ohren und mit diesem Moment ist es auch geschafft. Ich freue mich, dass ihr den Rasenfunk gefunden habt, denn wir wollen heute sprechen über die Situation bei Holstein Kiel und beim 1. FC Heidenheim. Und dazu begrüße ich bei mir Marco Nehmer vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und Christian Jakobetz, er ist Journalist, Dozent und Berater. Jetzt hier im Rasenfunk, gleich geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein. Er muss Designer sein des Regelwerkes und ein bisschen mehr Pep drauf haben.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, hoffen wir mal, dass die Schiedsrichter keine große Rolle spielen werden beim Endspiel rund um den Klassenerhalt, beziehungsweise bei den Endspielen. Zwei Spieltage sind es noch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann wissen wir, wer es in die Relegation schafft oder wer vielleicht direkt drin bleibt. Marco, schön, dass du hier bist. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Schön, hier zu sein. Ich sag nur, Habemus Rasenfunk.
Lass uns starten. Wirklich. Weißer Rauch kam aus dem Laptop von Christian Jakobetz. Christian, schönen guten Abend. Oder schwarzer Rauch, ich weiß es nicht.
Ich glaube, es war eher schwarzer Rauch, er war zertrümmert und zerstört, aber wir haben nicht nur einen neuen Papst, sondern auch einen neuen Laptop.
Aber wirklich. Und ich finde es sehr schön, euch beide hier zu begrüßen. Wir hatten noch Zeit, über das Buch, das Christian mit herausgegeben hat, den Universalcode zu sprechen, von 2011. Gibt es jetzt eine neue Auflage an alle Journalisten, Pieps da draußen, die das hier hören? Könnt ihr mal recherchieren, ich werde es auch verlinken in den Shownotes, aber wir wollen jetzt nicht über Bücher und so weiter sprechen, es geht um viel Unwichtigeres, nämlich um den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga der Männer und da muss die erste Frage sein, Marco, du darfst mal beginnen. Wenn ich auf die Tabelle blicke, dann sehe ich St. Pauli und Hoffenheim bei 31 Punkten, ich sehe Heidenheim bei 26 Punkten und ich sehe Kiel bei 25 Punkten. Das heißt, es sind 6 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Hast du denn noch so eine minimale Resthoffnung, dass Kiel vielleicht sogar den direkten Klassenerhalt schafft?
Ja, das ist schön, dass du auf die Punkte guckst. Du musst natürlich allerdings auch aufs Torverhältnis gucken. Das ist natürlich bei Holstein Kiel immer so ein bisschen so eine Sache.
Ein einfaches Nein hat es nicht getan, was?
Nee, ein einfaches Nein hat es hier nicht getan an der Stelle. Also ja. Ich meine, klar, diese 75 Gegentore, die sind natürlich völlig irre. Aber 48 geschossene Tore sind natürlich für einen Aufsteiger auch ein Brett. Aber unterm Strich steht eine Differenz von minus 27. Und ich glaube, das sind 9, die aufzuholen wären, alleine schon auf Hoffenheim. Mhm. Pauli, da würden nicht mal 2 Schützenfeste dann reichen. Also von daher, im Fußball darfst du nie was ausschließen, aber in Kiel selbst blickt auch keiner auf diesen Platz 15. Also überhaupt jetzt die Möglichkeit zu haben, 2 Spieltage vor Schluss noch wirklich in Schlagdistanz zu sein und auf Platz 16 springen zu können und sich 2 Bonusspiele holen zu können, das ist mehr, als man sich vor der Saison da erträumt hätte. Und Platz 15, ja, ist eine schöne Träumerei und gut, es ist immer noch Fußball, aber gucken wir erstmal auf Platz 16.
Und aus Platz 16 liegt ja aktuell der 1. FC Heidenheim. Da sind es ja nur 5 Punkte. Allerdings spielt auch das Torverhältnis nochmal eine Rolle, Christian. Das ist nämlich genauso schlecht wie das von Kiel, beziehungsweise sogar noch schlechter, weil man hat weniger Tore erzielt. Gibt es da noch bei dir den Glauben daran, dass vielleicht sogar der direkte Klassenerhalt werden könnte?
Nee, also an den glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass in Heidenheim wirklich jemand das ernsthaft ins Kalkül zieht. Dazu ist, ich glaube, einfach das Momentum zu schlecht in Heidenheim. Wenn du dich erinnerst, ich war einmal letztes Jahr bei dir zu Gast, das war auch am vorletzten Spieltag, und da haben wir über die Frage geredet, schafft Heidenheim den Sprung in die Conference League? Damals habe ich mit voller Überzeugung gesagt, ja, weil ich an das Momentum geglaubt habe. Dieses Jahr sage ich mit voller Überzeugung, nein, weil dieses Momentum einfach nicht da ist. Ich würde sogar eher bei den Kielern sehen, die halt jetzt wirklich noch mal ein paar spektakuläre Spiele hingelegt haben. Und das letzte spektakuläre Spiel vom FC Heidenheim, das ist halt schon eine ganze Zeit zurück. Also von dem her würde ich eher auf Platz 17 gucken, auf Platz 15 überhaupt nicht.
Ja, ich finde das interessant, dass du das so sagst, weil vom Spektakelfaktor her ist das natürlich nachvollziehbar. Wenn ich jetzt aber auf die Punktausbeute gucke, dann ist der Unterschied gar nicht so groß zwischen euren beiden Vereinen in Anführungszeichen, weil da haben wir Kiel mit 2 Siegen und 1 Unentschieden, das sind 7 Punkte und Heidenheim hat ja auch 4 Punkte geholt, dieses 1:0 beim VfB Stuttgart und jetzt dieses 0:0 gegen Bochum, wo wir ja auch alle dran erinnert wurden, ja gut, also Sport ist auch wirklich nicht immer das Wichtigste und deswegen mache ich da auch so einen kleinen Asterix dran, weil es wurde noch sportlich zu Ende gebracht, aber irgendwie waren da andere Dinge und sind da andere Dinge wichtiger. Also Marco, siehst du das auch so, dass Holstein Kiel den Lauf hat, der es vielleicht tatsächlich schafft, dieses kleinere Wunder zu schaffen?
Ja, also wenn man von einem Monsterlauf sprechen will, dann ist es ja wohl der. 2 Siege in Folge, das hat Holstein noch nie in der Bundesliga-Historie geschafft. Jetzt eben. Ist es mal soweit. Das ist ein Lauf, das ist eine kleine Serie. Und in Kiel ist dann natürlich auch sofort jeder angezündet und glaubt wieder dran. Die Mannschaft hat sowieso immer dran geglaubt. Es gab natürlich wirklich Momente, wo es schwierig war, diesen Glauben noch zu behalten. Ich denke da nur an die Niederlage in letzter Sekunde gegen St. Pauli. Aber der Glaube war eigentlich vom ersten Tag da, dass man, wenn man die Möglichkeit hat und sich diese Tür aufmachen sollte, dass man dann auch da sein will und sich diese Chance überhaupt erarbeiten will, da sein zu können. Und das hat man jetzt geschafft. Und deswegen ist da definitiv durchaus noch die Überzeugung da. Und der Lauf ist da, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen.
Man müsste ja mal auch mit einem Psychologen reden, weil das, was du gerade sagst, Marco, zum Thema Glaube, dieser Lauf, der jetzt da ist, und du schießt auf einmal wieder 4 Tore in dem Spiel oder so, das ist etwas, was ich beobachte, was du oft hast in dem ersten Jahr einer Bundesliga-Zugehörigkeit, wo du auf einmal Dinge machst, von denen du sagst, hey, das gibt's ja gar nicht, ist eigentlich überhaupt nicht möglich. Das hat Heidenheim ja letztes Jahr auch gemacht. Und das zweite Jahr ist ja immer das deutlich Schwierigere. Und ich sehe momentan in Heidenheim nicht, dass die Mannschaft in der Lage wäre, mal so ein 4-Tore-Spiel hinzulegen. Oder im Aufstiegsjahr, wo du in der 96. Minute noch das entscheidende Tor für einen Aufstieg schießt oder sowas. Ich bin kein Psychologe, auch kein Sportpsychologe, aber das ist für mich der Unterschied zu den letzten beiden Jahren. Also es gibt natürlich noch ein paar andere. Man müsste natürlich über den Kader reden, aber alles in allem habe ich den Eindruck, Kiel läuft so diese letzte Meile, die so ein Aufsteiger eben noch läuft, auch wenn er vielleicht gar nicht mehr kann. Und bei Heidenheim fehlen halt vielleicht die 2-3%, die du letztes Jahr gehabt hättest. Keine Ahnung, warum das ist. Also müsste man wirklich einen Psychologen fragen. Aber 0-0 gegen Bochum, also Max, du hast es gerade gesagt, klar, da waren andere Dinge wichtig, aber ich bin der festen Überzeugung, letztes Jahr hätte Heidenheim dieses Spiel gewonnen.
Ja, also das Psychologenargument, damit musst du Frank Schmidt nicht kommen. Das hat er ja selber mal aufgenommen, rund um die Phase, in der es gar nicht lief in der Liga, hat er gesagt, ja, da müssen jetzt auch keine weiteren Sportpsychologen uns irgendwelche E-Mails schreiben, wir haben schon in alle Ecken geleuchtet. Also, und tatsächlich ist ja das Interessante, es hält sich ja der Spruch, das zweite Jahr ist das schwerste, statistisch gesehen stimmt das natürlich gar nicht, was aber auch relativ logisch ist. Natürlich ist das erste Jahr das schwerste, aber es gibt halt immer wieder die Fälle der Vereine, die es, indem sie ein bisschen über sich hinauswachsen, es schaffen, in der Klasse zu bleiben. Und wenn ein solcher Verein, und das passiert eben dann immer wieder, dann aber 1, 2, vielleicht sogar 3, 4 entscheidende Spieler verliert, weil man eben so sehr überperformt hat, dann gibt es eben dann oft einen krachenden Abstieg im Jahr danach. Und Punkt 1 ist ja bei Heidenheim passiert, Christian. Man hat entscheidende Spieler verloren, Kleindienst, Dingchi, Beste. Aber Punkt 2 ja nicht. Also selbst wenn das jetzt runtergehen würde oder erstmal nur in die Relegation, würde ja trotzdem niemand von dem krachenden Abstieg sprechen. Es ist vielleicht eher so, dass es mit Verzögerung das ist, was man erwarten konnte nach dem Aufstieg von Heidenheim. Und ändert das vielleicht auch so die Perspektive in Heidenheim selbst auf die aktuelle Situation? Weil ich nehme dies als sehr, ja, fast schon entspannt, ehrlich gesagt, wahr.
Und ich glaube, in Heidenheim hat jeder gewusst an sich, deswegen gebe ich dir vollkommen recht, kann der Job in Heidenheim nur sein, sind 3 Mannschaften, die hinter dir stehen. Mhm. Das ist die ganz klare, realistische Aufgabenstellung. Letztes Jahr war so eine Ausnahmesituation aus vielerlei Gründen, darüber brauchen wir jetzt gar nicht lange reden, warum. Aber das war so ein Selbstläufer und irgendwann stehst du da auf einmal an der Pforte zu europäischen Spielen und da machst du Dinge, die du vielleicht vorher nicht gemacht hättest. Also dann ist so eine Euphorie da, so eine Begeisterung und irgendwie hast du dann so vor Augen, hey, wir können nächstes Jahr gegen Chelsea spielen. War ja dann tatsächlich im Herbst, dass Chelsea da war. Und dieses Jahr hast du nicht nur so ein bisschen diese fehlende Euphorie und auch nicht mehr solche Optionen. Also da hast du halt den knochentrockenen Abstiegskampf, bei dem es wahrscheinlich nur um die Relegation geht. Was aber auch dazu kommt, ist einfach, dass du letztes Jahr wahrscheinlich wie so ein Motor, der heiß gelaufen ist. Also du hast ja dann noch diese Belastung gehabt mit den Spielen in der Conference League etc. Das ist alles wahnsinnig kräftezehrend und dann hast du es gesagt, dann fehlen die Leute wie Kleindienst und Beste. Und nimm das alles zusammen und dann musst du sagen, ist Platz 16 ja das, was zu erwarten war.
Und würdest du mir dann auch zustimmen, wenn ich aus der Ferne sage, eigentlich geht Heidenheim sehr gelassen eben mit der ganzen Tabellenkonstellation um? Also ich habe auch schon 16 Platzierte am 32. Spieltag erlebt, die ihren Trainer noch gefeuert haben. Grüße nach Bremen und Florian Kohfeldt.
Das wird ganz sicher in Heidenheim nicht passieren. Also niemand sagt jetzt, Frank Schmidt macht irgendwas falsch.
Ja, das ist so.
Der hat 15 Jahre alles richtig gemacht. Dann brauche ich nicht jetzt am vorletzten Spieltag sagen, ich stelle den mal in Frage. Nee, tatsächlich ist es so, wie du sagst. Die letzte Saison war natürlich großartig. Die war sensationell. Aber realistischerweise kann ich nicht davon ausgehen, dass das jetzt zum Dauerzustand wird. Also Heidenheim und Bundesliga ist immer noch eine relativ unwahrscheinliche Konstellation. Und ich lade dich gerne mal ein, komm nach Heidenheim, guck dir das Städtchen an. Dann wirst du relativ schnell merken, das ist toll, was die da erreicht haben. Ganz fantastisch. Aber jede Saison, die Bundesliga spielen, ist eigentlich so ein Bonus, sagen wir es mal so.
Und wie ist das jetzt bei Holstein, Marco? Weil wir haben ja die interessante Konstellation, dass wir hier über einen Tabellen 17. und einen Tabellen 16. sprechen, die jetzt nicht immer auf diesen Tabellenplätzen standen, aber so arg viel besser sah es jetzt gerade bei Holstein ja eigentlich nie aus in dieser Saison. Und trotzdem haben beide noch den Trainer, mit dem sie in die Saison gegangen sind. Und trotzdem werden beide auch, wenn nicht wirklich irgendwas ganz Unvorhergesehenes passiert, die auch noch in der nächsten Saison und vielleicht auch noch für längere Zeit haben. Also ist das eine ähnliche Situation, so wie es Christian gerade für Heidenheim beschrieben hat, auch bei Kiel, die der Grund dafür ist?
Absolut, das würde ich auch so unterschreiben. Also eher wird Marcel Rapp Papst, als dass er entlassen wird, glaube ich, in Kiel in dieser Situation.
Ja, da muss er jetzt man warten jetzt bis zum nächsten Besuch
von Sergi Wenz. Papst brauchen wir so schnell nicht, den könnt ihr behalten.
Genau, der Vertrag von Rapp läuft, seitdem er verlängert wurde, jetzt bis 2028, warten wir es mal ab. Nein, man wird diesen Weg so weitergehen, egal ob der zurück in die zweite Liga führt, was wirklich auch das Normalste der Welt wäre, was Christian ja schon gesagt hat, in Bezug auf Heidenheim gilt für Holstein ganz genauso. Holstein und erste Liga, sehr unwahrscheinliche Konstellation, sehr unwahrscheinliche Kombination. Nein, man wird diesen Weg zusammen weitergehen. Man hat sich zudem committed und wenn man eine Idee hat und einen Plan, wie man den Verein entwickeln will, dann ist das auch alternativlos, dass man sich dann zu einem Weg bekennt und den auch wirklich gegen alle Widerstände, was das Tagesgeschäft angeht, erstmal durchzieht. Und das ist dieser vielbeschworene Kieler Weg und auf dem will man definitiv weitergehen. Und außerdem ist es ja auch so, Marcel Rapp ist jetzt, glaube ich, schon, ich glaube, hinter Frank Schmidt, der Trainer mit der zweitlängsten Amtszeit unter allen Bundesligisten. Es gibt nur in der zweiten Liga, auch wenn da natürlich jetzt das große Wechselspiel war, gibt es noch 3-4 Trainer mit einer längeren Amtszeit. Und das kommt nicht von ungefähr. Das ist eine Konstellation, die sehr gut passt, sowohl menschlich als auch fachlich. Ob dieser Weg nun einmal in die zweite Liga dann wieder führt oder auch nicht, das spielt dafür tatsächlich eigentlich gar keine Rolle.
Wer dazu noch mehr hören will, der kann mal unseren ersten Schwerpunkt am Anfang der Saison hören zu den Tokyo Tapes. Da haben wir auch mehr eben über Marcel Rapp als Trainer gesprochen. Aber jetzt ist es ja nicht so, Marco, dass gerade alles auf Konstanz ausgelegt wäre bei Holstein Kiel. Also während bei Heidenheim dieses Duo aus Sanwald und Schmidt enger miteinander verzahnt ist als meine Zwillinge, ist das bei Holstein Kiel ja durchaus ein bisschen anders. Denn Carsten Wählmann, der ja noch gar nicht so lange als Sportdirektor in Amt und Würden war, ist es eben genau nicht mehr. Was ist denn da eigentlich passiert?
Ja, das ist dann eher doch ein bisschen Modern Talking und Split Up ist dann wahrscheinlicher, als dass man zusammen bleibt. Nein, genau, wir haben auch vor der Saison, du hast es gerade schon angesprochen, unsere Schwerpunktfolge, wir haben vor der Saison darüber gesprochen oder zu Beginn der Saison. Es passte damals oberflächlich betrachtet gut. Carsten Wehmann kannte den Verein, hat in dem Verein vorher gearbeitet, ist dann für Uwe Stöver gekommen. Das wirkte eigentlich wie das perfekte Match. Er hat sich von Stöver noch über einige Monate einarbeiten lassen. Also es war fast zu harmonisch. Die beiden sind auch Nachbarn, meine ich, in Mainz, haben ihre Häuser da nebeneinander. Ja, so, man dachte so, der eine übergibt dem anderen jetzt quasi den Schlüssel zum Büro und mach mal, ich bring währenddessen deinen Müll raus zu Hause und so. Ja, am Ende muss man sagen, dass es leider nicht allzu gut passte mit Carsten Wehmann. Also so wie ich das wahrgenommen habe, war er einfach in seiner Herangehensweise auch zu wenig visionär. Und das musste an einem Standort wie Kiel nun mal sein, der wirklich in der Peripherie liegt und nicht das größte Geld hat. Du musst da visionär arbeiten und wenn du quasi Besitzstandswahrung betreiben willst, dann kommst du in Kiel nicht weit. Er war ein bisschen zu zurückhaltend im Sommer in der Transferphase. Ja, es fehlte so ein bisschen wirklich, finde ich, auch das kalkulierte Risiko. Das hat man dann im Winter versucht, ein bisschen zu reparieren, indem man wirklich Geld für drei Defensivspieler, beziehungsweise zwei Defensivspieler, einer ist ablösefrei gekommen, für Zetsch und Tolkien haben sie, glaube ich, bummelig um die 4 Millionen Euro hingelegt. Das ist für Kiel wirklich schon ein Schluck aus der Pulle. Die beiden waren jetzt auch rückblickend nicht die schlechtesten Verpflichtungen, aber die Fehler sind schon im Sommer gemacht worden und es war auch nicht das. Also man hört auch viel noch darüber, dass die interne Kommunikation schwierig war, dass man sich uneins war über die Ausrichtung und den weiteren Weg von Holstein Kiel. Und wenn dann natürlich jemand wie Olaf Rebbe auf dem Markt ist, also das gehört natürlich auch dazu, ne? Also wäre der Markt jetzt leer gefegt, hätte man sich vielleicht jetzt nicht mitten in der Rückrunde voneinander getrennt, aber man wollte Rebbe, man hat mit Rebbe verhandelt, man hat Rebbe bekommen und dann hat man relativ schnell diesen Wechsel vollzogen.
Ihr habt einen Thomas Tuchel gezogen und habt dafür euren Nagelsmann rausgeschmissen. Also ich will jetzt nicht sagen, Carsten Wehmann, also es ist ein schiefer Vergleich, er hinkt, ich weiß. Aber unter diesem Aspekt, es ist interessant, also selten erlebt, dass ein Sportdirektor nur zwei Transferfenster überhaupt bekommt. Das ist eigentlich viel zu wenig Zeit, um die Güteklasse von Transferentscheidungen zumindest zu bewerten. Andere Dinge kannst du bewerten, also wenn eben noch andere Gründe mit dazukommen und davon ist ja auszugehen, habt ja auch ihr darüber berichtet, dass es da eben noch um mehr geht als eben nur die bloßen Transferentscheidungen. Dann erklärt sich so eine Entscheidung, aber eigentlich ja totaler Wahnsinn. Vor allem, wenn es ja wirklich so ist. Also Zetsch und Tolkien, ja, man hat sie in Anführungszeichen erst im Winter geholt und sie waren teuer, aber hättest auch daneben liegen können mit beiden und dann stünde Kiel ganz woanders. Spielt da vielleicht auch ein bisschen mit rein, dass man eben den Eindruck hat, Mensch, wir sind ja so nah dran und dann trauerst du halt den zwei Transfers, die nicht zustande gekommen sind hinterher oder eben halt auch der einen Schiedsrichterentscheidung, die vielleicht mal zu deinen Ungunsten ausgefallen ist und jetzt nicht so wie in Augsburg gerade zu deinen Gunsten?
Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch im Tagesgeschäft nicht immer komplett vor Ort, aber das, was ich so gehört habe, auch vom Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Tholund auf der Vorstellungspressekonferenz für Olaf Rebbe, das klang schon danach so, ja Mensch, es wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen, wenn man vielleicht etwas mutiger und etwas kreativer in der Kaderplanung rangegangen wäre. Und diese Kritik hat sich, ohne natürlich diesen Namen zu nennen, dann wirklich an Carsten Wehmann gerichtet. Also ich glaube, im Verein denkt man da schon so, ja, wir sehen diesen Strohhalm, freuen uns über den, aber eigentlich wollen wir uns den auch ganz gerne greifen, ne? Und klar, da kann Olaf Rebbe jetzt natürlich kurzfristig wenig beeinflussen, aber ich denke trotzdem, dass auch davon dieses Signal ausgeht, von dieser Personalentscheidung.
Also da muss noch sehr viel mehr neben dem Platz gewesen sein, denn wenn man sich die Neuzugänge anguckt, wir haben jetzt schon, Winter haben wir schon angesprochen, Gigovic Knudsen, haben wir damals viel drüber gesprochen, haben eine riesen Rolle gespielt, Geschwill, völlig in Ordnung für den Sprung, den er auch machen musste von Sandhausen zu Kiel. Und dann Phil Harris, der war quasi der Machino der Hinrunde. Also Phil Harris hat in der Hinrunde getroffen, Machino in der Rückrunde. Also da kenne ich so viele Aufsteiger mit schlechterer Transferbilanz. Und ehrlicherweise gehört da in dieser Saison ja auch Heidenheim mit dazu. Ist jetzt ein bisschen eine Überleitung. Ich bin hart in der Kurve gelegen. Ich gebe es zu. Seht's mir nach, liebe Heidenheim-Fans da draußen. Aber ein bisschen muss man ja schon sagen, Christian, wir müssen jetzt nicht den Kader jetzt im Detail durchgehen. Aber das ist ja auch den Eindruck, den man bei Heidenheim hat. Man ist so nah dran gewesen, vor allem jetzt in der Rückrunde. Also der Wegfall der Dreifachbelastung hat hier wirklich zu einem Unterschied, zumindest in der Spielweise, gesorgt. Aber im Grunde, also kann man es runterbrechen und kann man sagen, wenn man halt einen Stürmer hätte, der wenigstens so ein Dreiviertel-Kleindienst wäre, ein Klein, dann hätte das vielleicht schon gereicht, dass man jetzt da stünde, wo Hoffenheim oder St. Pauli stehen?
Du, ich habe in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob ihr beide Motorhead kennt, die guten Alten mit Lemmy Kilmister.
Auf jeden Fall.
Da gibt's ja diesen großartigen Song Ace of Spades und da gibt's diese schöne Zahl You Win Some and You Lose Some. Mhm. Und das ist mir dieses Jahr immer bei den Transfers von Heidenheim durch den Kopf gegangen. Guck mal, letztendlich hast du als ein Verein wie Heidenheim, und ich vermute auch in Kiel, ist es nicht so wesentlich anders, nur die Möglichkeit, dass du sagst, du musst besser scouten als die anderen. Das heißt, du suchst dir entweder irgendwelche super jungen Burschen, die riesiges Potenzial haben, oder du holst dir so spät Aufblüher wie Beste und Kleindienst. Also wenn du vor 2 Jahren gesagt hättest, Kleindienst wird mal Nationalspieler und droht Gladbach damit, dass er geht, wenn die nicht international spielen.
Alles an diesem Satz wäre absurd gewesen.
Allerdings. Aber das hat halt, ne? Lemmy, Johansson, das waren einfach Dinge, die super funktioniert haben. Hätte genauso gut schief gehen können und dann hätte man gesagt, was wollt ihr auch den ollen Kleindienst und den Beste, diese abgelegten Jungs. So, dieses Jahr hat man es ein bisschen eher mit der jungen Schiene probiert. Ich erinnere mich aber daran, dass sogar die Bild mal ganz am Anfang der Saison auf diesen Paul-Wanner-Hype eingestiegen ist und irgendwie das Supertalent und wann geht er zu Bayern etc. Ja, bei Wanner hat es halt nicht für die ganze Saison gereicht. Ich hatte ja persönlich auch ein bisschen auf Franz Krätzig gehofft, weil ich mir dachte, das könnte auch so einer sein. Die haben auch ordentlich gespielt. Also, dass die zwei jetzt eine ganze Saison retten, wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass ich sage, Heidenheim hat bei den Transfers komplett daneben gelegen. Also, so wie du sagst, ne? Letztes Jahr warst du so ein bisschen einen Tick drüber und hast gesagt, wow, wer hätte das gedacht? Und ja, dieses Jahr warst du vielleicht so ein kleines bisschen drunter, dass du sagst, ja, deswegen sind wir halt jetzt 16. Und Paul Wanner wird wahrscheinlich nicht die nächste WM spielen. Auch wenn man das bei der Bild irgendwie schon so herbeigeschrieben hatte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde nicht, dass die wahnsinnig viel falsch gemacht haben.
Es sind 17 Tore weniger gerade im Vergleich zur Vorsaison. Das heißt, egal was jetzt an Spieltag 33 und 34 passiert, so arg viel mehr wird man da nicht aufholen. Und es ist ja klar, dass man in der letzten Saison auch durch die guten Standardsituationen zum Beispiel, da ist der eine oder andere Ball reingefallen, der jetzt draußen bleibt. Ich fand es interessant, dass du bei Franz Krätzig fast noch so ein bisschen einschränken warst, denn ich würde sagen, Franz Krätzig ist eigentlich sogar komplett eingeschlagen. Ich finde es unglaublich, wie der auch die Höhen und vor allem auch die Tiefen dieser Saison verkraftet hat. Jetzt hat man ja aber auch bei Heidenheim versucht, im Winter nachzujustieren. Also wir hatten es ja gerade schon bei Kiel. Setsch und Tolkien, Tsivtsivadze und eben Krätzig waren es jetzt bei Heidenheim. Was ist denn dein Urteil über Budo Tsivtsivadze, der fast schon eine tragische Figur ist, muss man fast sagen?
Ja, also bin ich bei dir. Da war meine Hoffnung auch die, dass ich mir gedacht habe, das könnte so der Klassiker sein. Du holst so einen Klassikspieler aus der zweiten Liga, der geht in der ersten Liga auf wie sonst was und siehst dann die Tore, die man eigentlich unbedingt hätte schießen müssen. Warum er das nicht getan hat, warum das nicht funktioniert hat, da würde ich mir jetzt wirklich kein Urteil anmaßen. Ich sehe es ähnlich wie du, dass ich sage, das ist fast schon ein bisschen tragisch. Er war auf jeden Fall nicht das, was man sich vielleicht im Insgeheim erhofft hat. Aber wie gesagt, also auch da sage ich, ja, das ist das Risiko, wenn du sowas machst, wenn du sagst, ich hole einen Zweitligaspieler oder ich hole irgendeinen 18-Jährigen oder sonst was. kann funktionieren, muss aber nicht. Also das ist ja immer der große Unterschied zu diesen großen Vereinen. Ne? Also wenn du mal das ganz große Fass aufmachst und sagst, Bayern gibt 100 Millionen für Harry Kane aus und weiß aber verlässlich, der schießt 25, 30 Tore. Das kann ich in dem Moment, wo ich die Ablösesumme ausgebe, weiß ich, das habe ich. Wenn ich einen Torschützenkönig oder einen guten Knipser aus der zweiten Liga hole, habe ich überhaupt keine Garantie. Wenn ich Franz Kretzig hole, kann auch furchtbar daneben gehen. Paul Wanner hätte die Saison sein Leben spielen können, hat er halt nicht. Aber das wird sich, und ich glaube, deswegen ist man in Heidenheim da relativ entspannt, das wird sich nie ändern. Das wird immer die Situation bleiben, dass du sagst, ein Verein wie Heidenheim muss das Risiko gehen, dass es jemanden holt, der es woanders entweder noch nicht geschafft hat oder das Potenzial hat, aber irgendwie nochmal ein Sprungbrett braucht.
Ja, das ist so. Interessante ist, dass ja Heidenheim so eine leichte Veränderung in der Transferstrategie hatte, eben hin zu talentierten Kreativspielern. Schienza ist da ja zum Beispiel auch zu nennen und eben auf jeden Fall die Leihspieler von Bayern, Kretzig und Paul Wanner. Und Tsivtsivadze schien zumindest kurzfristig wieder so ein bisschen eben ein anderes Modell zu sein. Also nicht jemand, der es irgendwo nicht geschafft hat, ein Dingchi, ein Kleindienst und so weiter und so fort, gibt es ja einige Beispiele, sondern ein arrivierter Spieler, Topspieler seines Teams beim KSC, für den man auch richtig Geld in die Hand nimmt und dem man auch einen langfristigen Vertrag gibt. Also das, man hat da auch richtig Geld in die Hand genommen. Und das war jetzt erstmal nur ein Transfer und den hat man ja aus guten Gründen gemacht, weil man nämlich gesehen hat, Pieringer schafft es nicht und auch natürlich auch noch die anderen Stürmer im Kader, Tim Kleindienst zu ersetzen. Aber ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil eigentlich würde ich sagen, ist Tsivtsivadze der perfekte Stürmer für Heidenheim. Aber es hat halt zum einen ein bisschen gedauert, bis er gelernt hat, wie und wann er pressen soll, weil das in Heidenheim ein bisschen anders war, glaube ich, als beim KSC. Zumindest wirkte er da manchmal ein bisschen verloren. Und dann muss man halt auch sagen, genau dann, als Tsivtsivadze ins Rollen kam, hatte er Außenbandprobleme und ist ausgefallen für 4 Spiele, glaube ich. Und das ist halt dann auf der Mikroebene sehr erklärbar, dass er dann jetzt nicht irgendwie danach dann auch wieder zurückkam und gleich wieder auf voll 100% war. Hilft nur leider Heidenheim nicht mehr so wirklich weiter. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, Ace of Spades, you win some, you lose some. Also so wie es Heidenheim ja bisher immer wettgemacht hat, war es ja über die Brotherhood of Man. Ist übrigens ein fantastischer, total unterschätzter Motorhead-Song. Muss ich an der Stelle auch kurz loswerden. Also über das Gemeinschafts.
Da gehe ich mit Max.
Ja, sorry. Ist super, oder? So heavy. Der ist richtig, richtig gut. Habe ich leider nie live gesehen noch. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber das ist ja dann auch nochmal so ein kleiner Nebenaspekt, Christian, in dieser Saison bei Heidenheim. Man kann da von außen immer nur spekulieren und es ist sehr schwierig, es zu interpretieren, aber wir haben durchaus gesehen, dass damit Frank Schmidt so ein bisschen zu tun hatte, mit dem Thema eben, alle Spieler vereinen sich hinter demselben Ziel, vielleicht auch hinter demselben Spielstil, und wir haben ja mit Leonard Maloney da auch ein sehr prominentes, wie soll man es jetzt nennen, ja, Aussortieren eines Spielers erlebt. Ich glaube, so kann man es schon formulieren. Würdest du sagen, das war in dieser Saison wirklich ein Thema, was auch erklärt, warum man jetzt dann 2 Spieltage vor Schluss auf Rang 16 steht und nicht höher, was vielleicht doch möglich gewesen wäre?
Ja, also das kann man ganz sicherlich mit einbeziehen in die ganze Geschichte. Ich glaube, das ist überhaupt, wenn man das jetzt schon ein bisschen zusammenfassen will, die Saison in Heidenheim. Ich glaube nicht, dass es den einen großen Knackpunkt gab. Das ist von ganz vielen so ein bisschen was, ne? Und in der Summe kommst du halt dann auf den Punkt, dass du sagst, ja, wenn es ein bisschen besser funktioniert hätte, wärst du jetzt vielleicht 13., 14. Sehr viel mehr Potenzial hat der Kader nicht, da brauchen wir ja nur auch nicht drüber reden. Aber das wäre ja vollkommen in Ordnung gewesen. Aber diese Summe von Dingen, die da passiert sind, ne, die machen es, glaube ich, ein bisschen problematisch. Mir ist eine Sache noch aufgefallen, wenn du erlaubst, würde ich gerne mal für 30 Sekunden die Sportart wechseln.
Logisch.
Ich habe es ja sehr mit den Underdogs, und im Eishockey ist mein Lieblingsverein die Straubing Tigers. Und da war es dieses Jahr eigentlich eine sehr ähnliche Situation. Die sind letztes Jahr im Halbfinale gestanden, die haben Champions League gespielt, die haben den Spengler Cup gespielt. Das war alles großartig. Und irgendwie gab es dann schon die Ersten, die gesagt haben, dieses Jahr Geheimfavorit für die Meisterschaft. Davon war man dann irgendwie ganz, ganz weit entfernt. Und eine ähnliche Geschichte Der dienstälteste Trainer der DEL war in Straubing, Tom Pokel, den man dann tatsächlich im Januar verabschiedet hat. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil es ein Sakrileg ist, wenn man in Heidenheim was über Frank Schmidt sagt. Aber dass sich vielleicht ein Trainer nach 15 Jahren vielleicht auch mal ein bisschen abnutzt, dass bestimmte Sachen dann nicht mehr so ineinander greifen, nicht mehr so funktionieren, wie sie vielleicht noch vor ein paar Jahren ineinander gegriffen haben, davon wäre jetzt auch Frank Schmidt nicht gefeit. Also 15 Jahre ist eh eine sensationelle Leistung. Und um Gottes Willen, man darf da keine Trainerdiskussion aufmachen. Aber das Interessante, und darum ziehe ich den Vergleich, Straubing hat dann den Trainer gewechselt. Es gab einen Riesenaufschrei, wie könnt ihr das machen? Tom Pokel, mit dem wir die beste Zeit unseres Lebens hatten. Und das Interessante war, der neue Trainer kam und die Mannschaft ist auf einmal wieder gelaufen. Also der hatte der Trainerwechsel wirklich den Effekt, dass du gesagt hast, ja, du siehst es. Da haben sich einfach bestimmte Mechanismen, die sich eingeschliffen haben, hat der beseitigt, der hat die Reihen neu zusammengestellt und auf einmal haben die Punkte geholt, auf einmal haben die Dinge gemacht, die unter Pokel nicht funktionierten. So, bevor ihr jetzt denkt, hey, Rasenfunk ist doch kein Hockeyfunk, ich will damit nur sagen, man wird es in Heidenheim nicht erleben und um Gottes Willen, das ist auch gut so. Aber ich bin überzeugt davon, eine winzig kleine Rolle spielt auch, dass auch ein Frank Schmidt nach 15 Jahren vor Abnutzungserscheinungen nicht gefeit ist, gar nicht gefeit sein kann. Nicht mal Otto Rehagel war vor Dings und der kam ja laut Rolf Topperwien, glaube ich, gleich hinterm Papst.
Ja, ja, jetzt berührt Otto wieder deutschen Boden. Das ist
jetzt Otto Rehagel betritt deutschen Boden, genau.
Er fühlt sich ein bisschen an wie Shoot You in the Back. Also wie du jetzt hier über Frank Schmidt sprichst, kann man das denn nach der Saison wirklich so sagen? Denn also ich verstehe alles, was du sagst und inhaltlich würde da wahrscheinlich nicht mal Frank Schmidt widersprechen. Der ist ja so selbstkritisch, dass er genau das auch sagen würde. Ja, ja, man muss sich immer wieder hinterfragen und Dinge verändern. Aber jetzt ist es ja so eine Sondersaison gewesen mit eben der Conference League und man muss ja dazu noch sagen, ich habe gerade schon wieder darüber gesprochen, Heidenheim hätte ja auch mit ein bisschen mehr hier und da und A und B hätte man ja auch 15, 14 und du hast auch Platz 13 angesprochen, da landen können. De facto gehört da von den ganzen Strukturen und auch vom Kader Heidenheim nicht hin. Also wir erleben ja jetzt eigentlich schon wieder vielleicht sogar eine leichte Überperformance und ich glaube, was wir alles immer eben einpreisen, ist der Frank-Schmidt-Faktor. Dem trauen wir eben alles zu, dass er eben Heidenheim auch wieder locker auf Rang 13 führt.
Ja, wie gesagt, da sind wir eigentlich wieder an dem Punkt, über den wir schon am Anfang von unserem kleinen Talk heute gesprochen haben, nämlich, dass du sowohl in Kiel als auch in Heidenheim sagen musst, was die ganzen Strukturen angeht, kann dein Ziel eigentlich nur sein, find drei Mannschaften, die hinter dir stehen. Wenn du das schaffst, hast du sehr, sehr vieles richtig gemacht. Und das ist halt einfach ein Balanceakt. Also man kann ja auch gut sein, dass Heidenheim dann am Ende in einem sensationellen Relegationsspiel gegen den HSV wieder am Aufstieg hindert, was ich übrigens eine sehr schöne Pointe fände, am Rande bemerkt.
Lass doch den armen HSV.
Ja, natürlich, um Gottes Willen. Oder Fortuna Düsseldorf oder schlag mich tot, ist ja wurscht, wer da Dritter wird. Das kann schon sein, aber ich glaube, dass der Unterschied zwischen Kiel und Heidenheim in der jetzigen Situation so gering ist, da würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Heidenheim am Ende tatsächlich auf dem Relegationsplatz steht.
Aber dann lasst da doch mal genauer drauf blicken. Jetzt weg von eben den großen Saisonbewertungsfragen und hin in die Aktualität. Also ich nenne mal einmal fürs Protokoll, sage ich auch, was die Konkurrenz noch macht und dann sprechen wir über die Spiele von Heidenheim und Kiel. Also Bochum wird jetzt zu Hause gegen Mainz spielen und dann bei St. Pauli. Bochum müsste aber diese beiden Spiele schon gewinnen. Da würden 4 Punkte ziemlich sicher schon nicht mehr reichen wegen der Tordifferenz. Das heißt, das wissen ja auch alle Bochum-Fans, das war wahrscheinlich der Abstieg, das 0-0 bei Heidenheim. So, dann haben wir Hoffenheim. Die leben eben die berühmten 5 Punkte vor dem Relegationsplatz. Hoffenheim wird jetzt dann in Wolfsburg spielen und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Kann man mit einem Nuller rausgehen, aber ehrlich gesagt beim VfL Wolfsburg, da ist auch alles möglich. Und wer weiß, was die Bayern noch so machen. Und St. Pauli spielt jetzt dann bei Eintracht Frankfurt und hat dann ein Heimspiel am 34. Spieltag gegen den VfL Bochum. Auch bei St. Pauli muss man sagen, es kann sogar je nach Ergebnissen von Heidenheim und Kiel auch ohne einen Punktgewinn noch reichen, aber mit einem weiteren Punkt wäre man durch. ich denke, wir gehen alle davon aus, dass das werden sie irgendwie hinkriegen. Deswegen war ja vorhin meine Einstiegsfrage, schielt ihr noch auf diesen Rang 15? Eure Antwort war ja, spinnst du, im Grunde, kurz gesagt. Also, jetzt gucken wir aufs Restprogramm von den Vereinen, für die ihr hier eingeladen seid. Holstein Kiel, Marco, wird jetzt dann zu Hause gegen den SC Freiburg spielen, für den es noch um die Champions League geht, und wird dann bei Borussia Dortmund spielen, für die es noch um die Champions League geht. Was ist dein Gefühl mit Blick auf die beiden Spiele?
Ja, ich würde sagen, eat the rich, ne, wenn es um die Königsklasse geht. Es wird super schwierig natürlich, aber die ganze Saison ist super schwierig. Und Holstein Kiel freut sich, glaube ich, auf diese beiden Spiele. Ich glaube fast, dass Freiburg das gefährlichere Spiel ist. Diese Mannschaft ist einfach super stabil hätte auch gegen Leverkusen gewinnen müssen. Das war ja eine gefühlte Niederlage, dieses Unentschieden. Wie man da wirklich gegen diese Stabilität Freiburgs über 90 Minuten ankommen will. Holstein gerät immer irgendwann im Laufe eines Spiels gegen qualitativ gute Mannschaften ins Schwimmen. Das wird auch gegen Freiburg wieder so sein. Diese Phasen gilt es dann irgendwie auszuhalten. In diesem Spiel musst du ja irgendwas holen. Wenn du da mit 0 Punkten rausgehst, dann egal, was Heidenheim macht, natürlich kannst du dann schon absteigen, klar, aber egal, was Heidenheim macht, du gehst dann wiederum einfach irgendwie, du gehst mit dem Malus dann ins letzte Spiel. Du musst in diesem vorletzten Spiel jetzt was holen zu Hause und Dortmund sieht man dann. Aber ich glaube, für Kiel gilt erstmal, the chase is better than the catch.
Es ist einfach so fantastisch. Wir ziehen das jetzt auch auf jeden Fall durch, auch wenn vielleicht manche Hörerinnen und manche Hörer sagen wird, das ist ein ganz schöner Overkill. Und damit habe ich jetzt schon mal den leichtesten Titel abgeräumt. Aber wie sieht es denn zum Beispiel bei Shuto Machino aus? Ich meine, wir alle wissen, wie wichtig der ist für Holstein Kiel. Es sah für mich am letzten Spieltag so aus, als ob wir den vielleicht sogar gar nicht mehr sehen in der Saison. Ich lese jetzt aber so die ersten Hoffnungsschimmerchen, dass er vielleicht sogar spielen könnte. Kannst du mir da exklusiv was sagen?
Ich kann dir ganz exklusiv sagen, dass ich darüber nichts weiß, sondern fröhlich mutmaßen kann, aber das bringt ja auch manchmal Spaß. Ich hätte auch gedacht, den sehen wir zumindest in dieser Saison nicht wieder. Was man jetzt so liest und hört, ist dann ja tatsächlich so, könnte. Die Frage ist, wie viel Taktik steckt dahinter, ne? Und wie viel Psychologie auch, bringen wir ihn nicht, ein bisschen die Hoffnung hochhalten bei den Fans und den Gegner ein bisschen im Unklaren lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass er erstmal auf der Bank sitzt und im Zweifel dann reingeschmissen wird, weil, ich meine, das sind noch 180 Minuten, ne? Wenn da nichts strukturell kaputt ist, dann der ist der Erste, der spielen will, ne? Wahrscheinlich muss man den noch bremsen, so. Aber irgendwann kann natürlich von der Konstellation eine Situation eintreten, dass man sagt, okay, wir gehen dieses Risiko ein und bringen Shuto jetzt, ne? Weil er natürlich einfach eine unfassbare Qualität für diese Mannschaft bedeutet und mitbringt und das Spiel von Holstein variabler und besser und gefährlicher und vorne griffiger macht, ne? Das definitiv. Ich glaube, wenn der einen Schritt vor den anderen kriegt, ohne Krücken, dann wird er mindestens auf der Bank sitzen.
Ja, und dann ist ja Shuto Machino gar nicht der Einzige, der gerade in guter Abschlusslaune ist. Also Christian Tränen da ja die Augen, wenn er die Torbilanz der Kieler Stürmer sieht. Wir haben einmal Machino und dann haben wir ja Bernatson, der mal eben unbemerkt in den letzten 4 Spielen 5 Tore erzielt hat. Also unbemerkt jetzt nicht so ganz, weil das letzte Spiel war schon ganz schön spektakulär. Aber der könnte ja auch jetzt ein Faktor werden in der Partie gegen Freiburg.
Ja, das ist eine dieser Personalien, die für Holstein halt sinnbildlich sind, weil es so bitter ist, dass man wirklich durch die Saison von Verletzungspech gebeutelt war, gerade was entwicklungsfähige, aber auch Schlüsselspiele angeht, wenn ich da an Abwehrchef Johansson denke oder Andu Kelati, der immer dann, wenn er dran war an der Mannschaft, sich wieder verletzt hat. Das gleiche gilt für Bernatson, der eigentlich nie wirklich in Tritt gekommen ist und jetzt halt zum ersten Mal ins Spielen kommt und jetzt verletzungs- und schmerzfrei ist und dann siehst du, was dieser Spieler kann. Das ist einer, das habe ich nicht exklusiv, das auch ich vor der Saison gesagt habe, das ist einer, der wird sein Bundesliga-Format unter Beweis stellen können und das zeigt er jetzt einfach eindrucksvoll und man darf gar nicht erst damit anfangen zu überlegen, was wäre gewesen, wenn ein fitter Skripski und ein fitter Bernatson, das wäre natürlich offensiv eine absolute Waffe gewesen. Ne? Es ist jetzt so, wie es ist. Man kann sich jetzt darüber freuen, dass man mit Bernhardsson vorne einen Abschlussspieler hat, einen großen, technisch starken Abschlussspieler, der auch noch Geschwindigkeit und Spielwitz mitbringt. Das ist für Holstein natürlich ein absoluter Gamechanger. Und man muss sich jetzt einfach daran freuen, dass man ihn jetzt in dieser Verfassung hat. Und nicht denken, was hätte sein können.
Ja, das zieht sich ja, also du hast ja noch ein paar weitere Beispiele genannt, wirklich durch den Kader. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass man im Nachhinein sich auch manchmal denkt, wenn man den Torwartwechsel vielleicht vorher vorgenommen hätte, vielleicht hätte das auch nochmal was ändern können. Auch wenn es mir leid tut, das so offen zu sagen, weil beide Torhüter auf jeden Fall auch ihren Wert in der Kabine und fürs Team hatten. Aber der Unterschied von Däne zu Weiner, der war jetzt schon zu sehen, zumindest in jüngerer Vergangenheit. Aber habe ich dich richtig verstanden, dass du jetzt dieses Freiburg-Heimspiel als schwieriger achtest als dem BVB? Was ist denn das für ein Disrespect für Borussia Dortmund? Oder ist es Sympathy for the Devil?
Ja, es ist, also ich will dem BVB da nicht no class unterstellen, keine Frage. Nein, in so einem letzten Spiel ist dann einfach alles möglich, scheißegal, 80.000 in Dortmund, was soll's. Wichtig ist jetzt erstmal die Hausaufgaben vorm Saisonfinale zu erledigen. Und wenn man die nicht erledigt, dann kannst du noch so sehr ein Feuerwerk in Dortmund zünden. Ich glaube, dass es mit 3 Punkten nicht reicht. Also wenn man jetzt gegen Freiburg verliert und den BVB schlägt, ich glaube nicht daran, dass das reicht für Holstein Kiel. Und deswegen ist das für mich dieses Do-or-Die-Spiel. Nicht das am 34. Spieltag, da haut sowieso jeder alles raus. Das ist eine dämliche Floskel, aber am 34. Spieltag ist das einfach so. Es kommt auf den 33. Spieltag an.
Und wenn ich den 33. Spieltag bei Heidenheim mir angucke, Christian, dann stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Denn da muss man an die alte Försterei. Zu Union, einem der formstärksten Teams der Liga aktuell. Die haben aktuell gerade einen Urs-Fischer-Rekord eingestellt mit 8 ungeschlagenen Spielen in Serie. Kann man jetzt natürlich auch positiv sehen, kann sagen, naja, irgendwann enden diese Serien und dann enden sie eben jetzt am 33. Spieltag. Aber mit welchen Gedanken blickst du denn jetzt auf dieses Spiel in Berlin, und dann spielt man zu Hause noch gegen Werder Bremen am 34. Spieltag?
Teilweise so, wie es Marco schon beschrieben hat. Und ich würde gerne nochmal aus deinem Rasenfunk, sorry for that, nochmal für 30 Sekunden den Hockeyfunk machen. Im Eishockey ist das Playoff-Time und Playoffs heißen Crunch-Time. Wir haben es dieses Jahr in der DEL gesehen, dass da können so verrückte Dinge passieren. Die Kölner Haie sind als Vorrundensechster, haben die im Halbfinale den Vorrundenmeister rausgeschlagen, um dann im Endspiel oder also in der Finalrunde 3-7-0 zu verlieren. Also alles Dinge, wo du sagst, das ist nicht erklärbar. Und ich glaube, dass wir diese beiden Spiele und vor allem jetzt in diesem Fernduell Heidenheim und Kiel, das ist auch so ein bisschen Crunch-Time. Von dem her finde ich das, was Marco gesagt hat, so wir gewinnen vielleicht mal ganz easy in Dortmund, finde ich gar nicht so abwegig, weil in der Crunch-Time, wie gesagt, frag mal die Kölner Haie, die sich 21 Gegentore in 3 Spielen gegen Berlin gefangen haben, da kann alles passieren. Das heißt umgekehrt auch, ich wäre jetzt nicht so überrascht, wenn Heidenheim bei Union gewinnt. Sag's einfach so, dass du sagst, diese letzten beiden Spiele kannst du eigentlich nicht mit normalen Maßstäben messen. Wenn du das tätest, müsstest du sagen, okay, Holstein war nett mit euch, ihr habt jetzt Freiburg, ihr habt Dortmund, das war's. Und dann reicht es so oder so für Heidenheim, selbst wenn du dann nichts reißt gegen Union. Aber Crunch-Time mit normalen Maßstäben zu messen, nee, würde ich nicht machen. Also von dem her, wenn du es nüchtern siehst, dann würde ich sagen, unsere Stärke in Heidenheim ist der wahnsinnig schwere Spielplan oder die wahnsinnig schweren restlichen Spiele, die Kiel hat. Aber wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass Kiel gegen Gladbach mal eben, ne, und ich weiß nicht, wie viele Tore auf einmal erzielt, dann hätte ich dich vor ein paar Wochen noch ausgelacht. Also von dem her, das ist ja das, was so toll und so spannend an diesen letzten Spieltagen immer ist. Du kannst versuchen, das mit normalen Maßstäben zu messen, aber ich garantiere euch, an diesen beiden Spieltagen werden noch Dinge passieren, über die wir alle den Kopf schütteln.
Ja, das stimmt natürlich. Motto ist natürlich Victory or Die, das ist ja eh schon klar. Aber weil wir die Konstellation haben, dass Heidenheim jetzt am 34. Spieltag dann ein Heimspiel hat, ist das denn in dieser Saison wirklich ein Vorteil? Die Heimtabelle sagt ja nein, da ist man 18.
Nee, also dieses Jahr war die Heimbilanz tatsächlich frappierend schlecht. Das war so eine erstaunliche Mischung aus Pech, dass es wirklich sagt, Mann, ist das blöd gelaufen, und teilweise auch Unfähigkeit. Jetzt ist ja Werder auch wiederum so eine Wundertüte, wo du nie genau weißt, was die so machen.
Ja, die sind auswärts Dritter aktuell in der Tabelle.
Und haben immerhin dann in den letzten Spielen auch wieder einige überraschende Dinge getan, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Radar hatte. Also ich weiß, du würdest mich jetzt gerne festlegen auf das und das kommt raus. Aber es wäre mir jetzt echt in dem Fall zu heikel, weil kann alles passieren. Und lass es wirklich so laufen, dass das Kiel gegen Freiburg ein fantastisches Spiel hinlegt und die 3-0 vom Platz hauen. Machen wir mal so. Was meinst du mit was für einer breiten Brust, die nach Dortmund fahren? Und lass Heidenheim eine Klatsche bei Union kriegen und dann gehst du gegen Werder daheim mit wirklich weichen Knien auf den Platz. Kann aber genauso gut umgekehrt sein.
Ja,
also keine Prognosen. Ich würd nicht mal 2 Euro verwetten wollen auf den Saisonausgang.
Ich meine, das ist also das hätte ich jetzt auch nicht von euch verlangt, dass ihr hier das jetzt genau vorhersagt, aber ich würde gerne die Szenarien da nochmal kurz bleiben, denn Kiel hat ja ein Ass im Ärmel, das muss man sagen, da haben wir ja das Ace schon wieder, nämlich Marco, egal wie hoch Kiel zurückliegt, Kiel ist schon bei jedem Rückstand nochmal drangekommen. Das heißt, selbst wenn man jetzt bei Dortmund mit 0-2 hinten liegt, würde sich niemand denken, na gut, die sind raus, weil wir haben das schon mehrfach jetzt gesehen in der Saison. Da fangen die manchmal erst an zu spielen. Bei Heidenheim, Christian, habe ich jetzt sowas nicht so wirklich im Hinterkopf. Und ehrlicherweise habe ich auch den Eindruck, auch dieser Grundsatz der letzten Saison, dass wenn man in Führung geht, dass man dann das Spiel auf jeden Fall nach Hause bringt, das fehlt auch. Also gibt es irgendein Positivszenario für Heidenheim? Also außer, dass man beide Spiele klar gewinnt.
Ja, klar, natürlich. Nee, aber das ist ein spannender Punkt, den du sagst. Also Frank Schmidt würde das jetzt wahrscheinlich auch nicht gerne hören. Und das sind auch eher so Soft-Skills, über die ich jetzt gerade rede. Aber es ist mir auch aufgefallen, letztes Jahr hast du bei Spielen, die irgendwie auf der Kippe standen oder auch wenn du da mal vorne lagst, das Gefühl hattest, Körpersprache, die gehen raus, die stehen mit dem Bewusstsein da, wir können das reißen. Und jetzt habe ich immer, wenn das 0-1 fällt, das Gefühl, das ist wie so ein Soufflé. Dann sacken die zusammen. Frag mich nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es dann auch der fehlende Glaube an sich selbst. Aber ich glaube in der Tat, das ist auch das, was ich am Anfang mit Momentum meinte. Kiel ist momentan in der Verfassung, die liegen 2-0 hinten und sagen, das können wir packen. Wenn Heidenheim, die Prophezeiung würde ich geben, in einem dieser beiden Spiele 0-1 oder 0-2 hinten liegen sollte, kannst du eigentlich den Spielbetrieb sofort aufhören. Da könnten wir jetzt lange drüber reden, woran es liegt. Vielleicht bräuchten die dann doch wieder einen Sportpsychologen, aber das ist tatsächlich auch eine Beobachtung, die ich dieses Jahr durchgehend gemacht habe. Ich kann mich auch also korrigiert mich, wenn ich es vergessen habe, aber ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern bei Heidenheim, bei dem man so klassisch sagt, das haben die komplett gedreht, so 2-0 hinten und 4-2 gewonnen oder so.
Haben sie auch nicht.
Glaube ich, diese Saison kann es sein.
Als einziges Team in der gesamten Liga bei 22 Rückständen kein einziges Mal noch gewonnen. Nur 2 Punkte geholt, 20 Mal davon verloren. Und Holstein Kiel immerhin 5 Mal noch ein Unentschieden geholt, 1 Mal gewonnen, das heißt 8 Punkte danach geholt. Damit ist man so im Mittelfeld der Tabelle. Aber Marco, gibt es denn dafür auch eine rationale Begründung, warum das so ist, dass Holstein einfach, also auf eine Art und Weise ist Holstein genauso unkaputtbar, wie es eigentlich dem 1. FC Heidenheim nachgesagt wird. Es ist nur ein bisschen spektakulärer in dieser Saison, weil man eben halt dann auch mal 3-3 spielt oder eben fast bei Bayern irgendwie noch sogar ein 4. Tor noch macht.
Ja, woran das jetzt liegt, kann ich dir leider auch nicht genau sagen, auch wenn ich es gerne sagen würde. Also so eine Weile wirkt es ja so, okay, Holstein braucht erstmal ein Gegentor, um überhaupt wach zu werden. Das ist auf Dauer aber, finde ich, keine nachhaltige Strategie für sportlichen Erfolg.
Hat sich da etwa Holstein gedacht, the chase is better than the catch?
So ist es, mein Freund.
Genau. Mann, das macht so viel Spaß. Ich kann nicht aufhören.
Naja, und dann sind da laute Fans dabei. Es ist ja wirklich Stone Deaf Forever irgendwie, ne? Von der Stimmung hier im Stadion. Also Holstein hat einfach in dieser Liga natürlich definitiv zu viele Tore kassiert. Aber so viele Tore, dass du dich ja fast an dieses Gefühl gewöhnen kannst und dann einfach aushalten, weitermachen, weiterspielen. Das ist ein Lerneffekt, den Holstein in dieser Saison wirklich hatte, dass wenn du bei dir bleibst, wenn du ruhig bleibst und nicht aufgescheucht dann umherrennst und den Plan über Bord wirfst, sondern bleib bei deinem Plan, verfolge ihn, guck nicht auf die Stadionuhr, spiel einfach weiter. Das hat wirklich dazu geführt, dass Holstein in dieser Saison sich auf ein Niveau mittlerweile gespielt hat, dass du weißt, dass du, egal gegen wen du in Rückstand gerätst, immer die Chance auf Tore maximierst, wenn du bei dir bleibst. Und ich habe auch gerade das Gefühl, in den letzten 5-6 Spielen hat das nochmal einen zusätzlichen Push gegeben. Holstein, also man hat das Gefühl, so die haben sich jetzt so richtig an diese Liga gewöhnt, an das Tempo, an die Physis. Negative Erlebnisse innerhalb eines Spiels kann diese Mannschaft mit mehr Resilienz mittlerweile wegstecken. Und diese Regel, dass Holstein erstmal ein Gegentor braucht, die gibt es so ja in den letzten 4 Spielen auch nicht mehr. Da ist Holstein jeweils in Führung gegangen. Ne? Also so nach hinten raus drehen sie da wirklich tatsächlich irgendwie nochmal das ganze Ding. Die Frage ist, ob das nicht zu spät ist, aber
too late, too late.
Too late.
Genau. Mann, das ist
fast
liegen
lassen,
Marco.
Der Elfmeter
lag auf dem Kopf. Ja, ist mir auch gerade noch eingefallen. Ja,
Max, darf ich ganz kurz da noch mal ergänzen? Ich glaube, das ist wirklich der interessante und der spannende Punkt, auch wenn du es über längere Zeit verfolgst. Heidenheim im Aufstiegsjahr, du gewinnst oder du machst den Aufstieg in der 96. Minute perfekt. Und jeder kann mir sagen, was du willst, das hat was mit Psychologie und mit Glauben an sich selber zu tun. Heidenheim hat letztes Jahr die Spiele gewonnen, von denen du gesagt hast, eigentlich dürften sie nicht gewinnen. Holstein macht jetzt genau das, was Marco sagt. Auf einmal hast du diesen Glauben, dass du sagst, vielleicht auch aus Erfahrung, ja, wir liegen 1-0 hinten, aber wir können das reißen. Während ich ziemlich sicher bin, dass irgendwo in den Hirnbindungen von Heidenheim diesmal drin ist, 0-1 hinten reißen wir eh nicht mehr. Also, wie gesagt, ist so ein Phänomen, das ich auch nicht wirklich erklären kann. Und das ist der Punkt, der mir am meisten aus Heidenheimer Sicht gesehen am meisten Sorgen macht. Dass dieser letzte Wille nicht da ist. Wille, weiß ich nicht, ich will denen nichts unterstellen. Aber die Fähigkeit, ein Spiel nochmal zu drehen, wirklich in der 96. Minute dieses eine, ich weiß, es klingt so blöd und so klischeehaft, aber hey, wir wissen es alle, manche Spiele werden in der 96. Minute entschieden. Und denk mal an Leverkusen letztes Jahr, wie die Meister geworden sind. Ja, und guck dir auch dieses Jahr mal an. Letztes Jahr wusste Leverkusen immer, solange das Ding nicht abgepfiffen ist. Ne? Wie heißt das Ding, solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. Und das hast du wirklich in Leverkusen letztes Jahr super gesehen. Und dieses Jahr schaffen sie es einfach nicht. Frag mich nicht, warum.
Ja gut, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, dazu haben wir gerade erst einen Schwerpunkt gemacht. Aber das Interessante ist ja, oberflächlich betrachtet sagt man dann manchmal, naja gut, der eine Trainer ist einfach besser im In-Game-Coaching oder eben auch im Halbzeit-Coaching, um eben Plan B und Plan C rauszuholen. Aber das stimmt ja auch nicht. Also Marcel Rapp ist da, glaube ich, noch radikaler. Also bei Marcel Rapp kann es sein, dass du in der Schlussphase alles, was offensiv ist, auf dem Feld hast, weil er sagt, ja gut, machen wir jetzt einfach und das wird schon. Und ich glaube aber, dass Frank Schmidt nur deshalb nicht so radikal ist, weil dafür die Breite in der im offensiven Teil des Kaders einfach fehlt. Aber ansonsten sind beide genauso gut darin zu erkennen, wenn ihr Plan nicht funktioniert. Beide stellen das auch im Notfall sogar noch in der ersten Hälfte um. Da hatten wir bei beiden Vereinen in dieser Saison schon sehr, sehr deutliche Beispiele. Das heißt, es hängt eben wirklich an anderen Dingen und man muss aber wirklich dankbar sein. Also es ist ja fürchterlich, dass dieser 33. Spieltag so entzerrt ist. Wir alle wissen, woran es liegt, nämlich an Kohle, ist ja klar. Aber immerhin spielen ja Heidenheim und Holstein gleichzeitig am Samstag um 15.30 Uhr. Und das finde ich wirklich gut, weil das hätte mich als Neutralen unfassbar genervt, wenn einer mit einem Informationsvorsprung ins Spiel reingegangen wäre. Und deswegen, kann es wirklich sehr, sehr, sehr spannend werden. wenn ihr nicht irgendwie noch was ganz Wichtiges auf dem Herzen habt, ich weiß nicht, welche Motorhead-Referenzen Marco sich noch zurechtgelegt hat, ich habe nur noch eine, dann fallen mir jetzt wirklich keine Songs mehr ein. Naja, also
fang du an, ich zieh nach.
Okay, also wenn es dann nicht geklappt haben sollte, dann würde ich sagen, dann sagt ihr nicht nur God Was Never On Our Side, sondern dann hört ihr auch diesen Song. Ich kann euch sagen, ich hatte mal Liebeskummer zu diesem Song und ich habe ihn, glaube ich, 30, 40 Mal nacheinander gehört auf vollster Lautstärke. Das ist so ein fantastischer Song. Und das ist natürlich auch genau richtig. God Was Never On Our Side ist der einzige Grund, warum man überhaupt absteigen sollte. Und ja.
Und natürlich kann man dann noch die wahnsinnige Weisheit sich auch noch in die Kopfhörer legen. Killed by Death.
Ja, stimmt. Ja, richtig. Das ist natürlich wahr. So, Marco, hast du auch noch einen?
Ja, für die letzten 180 Minuten in dieser Saison, wer weiß, was noch passiert, Relegation, ja oder nein, wir werden sehen, aber für die nächsten 180 Minuten gilt aus Kieler Sicht nur Born to Race Hell.
Ja, okay, auch schön. Sehr gut. Ich glaube tatsächlich, also mir fällt jetzt auch wirklich kein Motorhead-Song, also gibt natürlich noch genügend, aber für ich bin jetzt quasi leer referiert. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, auch dass ihr euch auch allen Widrigkeiten zum Trotz und unterschiedlichen Aufnahmeorten und ich war nicht pünktlich und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank an Marco Nehmer und an Christian Jakobetz. Danke euch beiden.
Danke dir.
Vielen Dank.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles, was es hier im Rasenfunk gibt, das ist durch euch finanziert. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und in der Folge möchte ich mich da bedanken bei Chrisico, bei Martin A. aus W., bei TS Foxtown, bei Steve und bei Christian Kulig. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und da gibt es dann einen Unterstützen-Button und da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, gerne unter mitmachen.rasenfunk.de loswerden und macht doch sehr gerne bei unserer HörerInnen-Befragung mit, denn wir werden wieder einige Dinge anpassen und verändern müssen im Rasenfunk und das wollen wir basierend auf eurem Feedback machen, denn das hier ist ein gemeinsames Ding zwischen euch und uns. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für euren Support, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.